wunderschönen guten Mittag. Wir machen weiter mit Worship. Wir schauen uns einen Psalm an, den Psalm 82. Jonas hat es gerade gesagt und der beginnt, Psalm 82, ein Psalm Asafs. Asaf war einer der, heute wird man das so sagen, Worship-Leiter im Tempel Davids. Alles, was wir hier machen, so gut wir es können, mit allen Fehlern, die wir da halt machen, das ist alles, dient alles dazu, Gott anzubeten. Auch wenn Jonas dann am Schluss so diese Ankündigungen bringt, dann passiert das und dann haben wir dann, ja, also was mal so, naja, du schaust im Kalender, passt oder nee, klappt bei mir nicht. Aber auch das ist Anbetung. Die Kaderschmiede macht Betriebsausflug, das habe ich noch gemerkt vom ersten, da sind die Jungs dann unterwegs und das ist dann, da sind auch Menschen versammelt, um den Herrn anzubeten. Heute in einer anderen Art und Weise. Wieso denn nicht? Der Titel der Serie, mit dem wir heute dann auch aufhören wollen, Invisible, die geistliche Dimension. Um was geht's bei diesem Invisible oder auf Deutsch unsichtbar? Zwei Ziele hatten wir uns gesteckt, um da ein bisschen weiterzukommen für uns alle. Das war zum einen, wir wollen das Bewusstsein für die geistliche Welt stärken, gerade bei uns in der westlichen, vielleicht noch ganz besonders in der deutschen Welt, im deutschen Denken, ziemlich unterbelichtet. Es gibt eine Welt außerhalb der sichtbaren Welt und dadurch auch die Ehrfurcht vor Gott zu stärken. Und das Zweite ist ja schön, weiß ich ein bisschen was über Invisible, über unsichtbar. Aber was mache ich damit? Was soll das oder was kann das in mir bewirken? Die nächsten drei Folien, wenn du schon hier die Predigt, diese Predigtserie vielleicht schon mal da warst oder die online geschaut hast etc., dann kennst du die. Das ist zunächst ein verschwommenes Mosaik, also ja, unsichtbar ist klar, keine Ahnung, so dichter Nebel oder also, wo man halt Sehschwierigkeiten hat. Da ist dann alles ziemlich verschwommen und wir wollen, das war ja der Versuch, das Bewusstsein für die geistige Welt stärken, dass dann am Ende das Mosaik hoffentlich ein bisschen klarer ist. Na, wenn man das dann anschaut, hier das siehst du zumindest, da sind irgendwelche Figuren, sieht so ein bisschen römisch-antik aus, wieso der auf dem Kopf steht, weiß ich immer noch nicht, aber gut. Da werde ich mein Leben lang nicht fertig werden damit. Ein Mosaik, bei dem wir längst nicht alle Steine kennen, aber so ein bisschen was raus, bisschen mehr dazu raus kriegen, was es mit dieser nicht sichtbaren Welt, die uns auch umgibt und von der die Bibel immer mal wieder spricht, auf sich hat. Titel heute, ich habe es genannt, die Familie Gottes. Eigentlich sind es zwei Familien oder Personengruppen, eine sichtbare und eine unsichtbare. Wir fangen mal an, ganz kurz, lassen wir es einfach stehen, aber so als Ausgangspunkt, als Plattform mit der irdischen Familie, dem, was du sehen kannst hier auf Erden, fühlen, schmecken, riechen, wie auch immer. Gottes irdische Familie, sehr schön dargestellt im Brief des Paulus, im Neuen Testament Brief des Paulus an die Galater, Kapitel 4, Vers 7. Schauen wir uns das mal zusammen an. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater, ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Punkt. Einfach mal so stehen lassen. Ausgangspunkt für unsere kleine Reise von den nächsten so 20, 25 Minuten, die wir vorhaben. Es gibt eine Familie Gottes hier auf Erden, das ist die Gemeinde. Und das sind keine, wir kommen da noch drauf, keine Mägde und Knechte, sondern es sind Töchter und Söhne, die irdische Familie. Und dann gibt es eine Personengruppe, Familie, wie auch immer, außerhalb dessen, was wir sehen können. Das sind Himmelswesen. Ich bleibe bewusst bei diesem unscharfen Begriff. Himmelswesen, die irgendwie bei Gott wohnen oder seiner Umgebung unterwegs sind. Beispiele aus dem Alten Testament, klassisch Hiob, Kapitel 1 und 2. Die Gottessöhne kommen inklusive Satan vor Gott zusammen und dann geht es um Hiob. Weiteres Beispiel wäre die Berufung von Jesaja, Jesaja Kapitel 6. Die Seraphim rufen einander zu, also stehen oberhalb oder um den Thron Gottes und rufen einander dazu, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Also auch hier eine Mehrzahl von Personen, was immer das dann ist. Gehen wir mal rüber ins Neue Testament. Massiv in der Offenbarung, ganz am Ende der Bibel, ab Kapitel 4, dann vor dem Thron Gottes, da erscheinen 24 Älteste, vier Gestalten, übersetzt Luther, jede Menge Engel. Also da ist einiges geboten. Im Hebräerbrief gibt es doch auch eine ganze Menge so Ausflüge so in diese unsichtbare Welt. Und die eigentlich bekannteste Stelle, das hat man aber so nicht auf dem Schirm, ich bin auch erst in der Vorbereitung draufgekommen, das ist die Weihnachtsgeschichte. Lukas, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. Dieser wunderschöne Text von Luther übersetzt, da heißt es dann, und siehe, es waren Hirten auf dem Felde in derselben Nacht, die hüteten dort ihre Schafe. Und dann kommt der Engel, die Hirten fürchten sich, und dann heißt es, und alsdann war da die Menge der himmlischen Heerscharen, die sangen, Hosianna, Gott in der Höhe. Die Menge der himmlischen Heerscharen ist bewusst aus der alten Luther-Übersetzung. Also eine ganze Menge von Personen, die sich da so rumtreiben. Und das war eine dieser Sachen, die hat mir so die Augen geöffnet. Mir ist klar, es gibt eine Welt außerhalb der sichtbaren Welt, aber wenn du mich vor einem Vierteljahr gefragt hast, wo wohnt Gott eigentlich? Ja, im Himmel wohnt er, aber so meine Vorstellung, also ohne dass ich dies bewusst reflektiert hätte, der wohnt da halt allein oder in so einer Dreier-WG, so Vater, Sohn, Heiliger Geist und wer macht denn heute den Abwasch oder irgend sowas. Also das ist natürlich Quatsch. Ne? Also wenn du das einem Israeliten erzählt hättest aus den 4000 Jahren, in denen die Bibel geschrieben wurde, der das geschrieben hat oder der es gehört hat, also, oder aus dem Kulturkreis, nimm man Phönizien, Assyrer, Babylonier, wie auch immer, und hätte es dann gesagt, da die Wunder zu dritt oder wie, der hätte dich angeschaut, sie hat, brauchst du einen Arzt oder weiß ich gar nicht, irgend sowas, weil selbstverständlich war in dem Kulturkreis Wohnen im Dutzend. Es gab ja keinen Wohnraum und also, das war auch viel sicherer, du kannst nicht allein wohnen, das geht ja gar nicht. Ist noch gar nicht so lange her, hier in unserem Kulturkreis, 150 Jahre vielleicht, so industrielle Revolution, kannst du in Industriemuseen schön sehen. Dann sind so Arbeitersiedlungen, sind da nachgebaut und dann gibt es da so eine Dreiraumwohnung und, oder Zweiraumwohnung und den teilten sich zwei Familien. Oder auch heutzutage haben Margit, meine Frau und ich, also beruflich ab und zu mitgekriegt von Studenten, die reinkommen aus Südostasien. Also ein Fall, denkst du an drei Filipinos, junge Männer, die wollten zu dritt in einem Zimmer wohnen. Die hätten sich das locker leisten können, jeder allein. Also ich hätte sofort, also ich will auch meine Ruhe haben, bin auch Deutsche und so. Aber die wollten zu dritt wohnen, alles andere wäre eine Strafe gewesen. Oder eine gute Freundin von uns aus Kolumbien hat eine wunderschöne Zwei-Zimmer-Wohnung hier in der Nordstadt. Die wird gerne, also jetzt gar nicht so Single und so, sondern die wird gerne mit anderen zusammenwohnen, weil die kennt's halt nicht anders. Da hast du Ansprache, du hast Wärme, natürlich auch Reibung und aber irgendwie, also diese Idee, ja, ich wohne halt da so für mich oder jetzt sind wir zusammengezogen oder so in sehr überschaubaren, einstelligen Bereich, vielleicht vier Leute oder fünf, aber völlig undenkbar in der damaligen Zeit, selbstverständlich. Wohntest du in einem Mehrgenerationenhaus, vier, fünf Generationen auf einen Haufen, da kugelt ja alles rum. Und dann noch dazu, Gott ist König. Ja, ein König hat natürlich einen Hofstaat, ja, geht's anders? Heute ist le Président de la République Française, Emmanuel Macron, besucht Olaf Scholz in Hamburg, glaube ich. Da kommen wir heute Abend in der Tagesschau alle sehen, irgendwelche schönen Bilder auf der Innenalster oder so, wo die sich dann rumtreiben, die zwei Jungs. Aber natürlich sind da Hundertschaften unterwegs. Assistenz, Leibwächter, Koch und Presse und ach, was rede ich, ne? Also selbstverständlich hat Gott als König einen Hofstaat, eine Entourage. Der wohnt da nicht allein. Und das wollen wir uns jetzt heute mal ein bisschen anschauen in dem Psalm 82. Wir gehen da auch die Folie jetzt, kennst du dann vielleicht schon, wenn du schon ein paar Mal, also wenn du die Serie schon miterlebt hast. Zwei Welten, die sich überschneiden. Unten ist die sichtbare Welt, das sind wir. Und oben ist die nicht sichtbare Welt, das sind himmlische Wesen. Und dann haben wir, so wie in der alten Mengenlehre, eine Überschneidung. Und diese Überschneidung haben wir in der Bibel immer dann, wenn die Bibel sowieso hier und da so einen kleinen Einblick, so mal einen Vorhang kurz zurückzieht und gleich wieder vorzieht. Das ist außerhalb von dem, was wir hier sehen, mit unseren Sinnen wahrnehmen können, dass es da noch mehr gibt. Es gibt die irdische Familie und es gibt eine Familie, eine Personengruppe im Himmel. Und das schauen wir uns erstmal an. Da wird dann, so beginnt nämlich der Psalm 82. Und was ich vorhin sagte, ein Psalm Asafs, also eines der Worship-Leiter des davidischen Tempels. Gott steht auf inmitten der Götter. In ihrer Versammlung erhebt er Anklage. Wie lange noch wollt ihr das Recht verdrehen, wenn ihr eure Urteile sprecht? Wie lange noch wollt ihr Partei ergreifen für Menschen, die sich mir widersetzen? Verhelft den Wehrlosen und Weisen zu ihrem Recht. Behandelt die Armen und Bedürftigen, wie es ihnen zusteht. Reißt sie aus den Klauen ihrer Unterdrücker. Der Psalm geht weiter. Aber sie, also gemeint diese Götter, handeln ohne Sinn und Verstand. Sie irren im Dunkeln umher und sehen nicht, dass durch ihre Bosheit die Welt ins Wanken gerät. Zwar hatte ich, Gott, ihnen gesagt, ihr seid Götter, ihr seid alle Söhne des Höchsten. Aber wie gewöhnliche Menschen müsst auch ihr sterben. Euer Leben wird genauso enden wie das eines jeden Herrschers. Ende des Zitates. Also Ende der wörtlichen Rede von Gott und der Psalm endet. Erhebe dich, Gott, und richte die Welt, denn dir gehören alle Völker. Rein quantitativ, das ist ein kurzer Psalm, 8 Verse. Rein quantitativ liegt der Schwerpunkt nicht auf dem himmlischen Wesen, das ist dieser Vers 1 mit den Göttern, schauen wir uns gleich an, sondern rein quantitativ liegt der Schwerpunkt auf Gerechtigkeit. Was das ist, schauen wir uns auch an. Jetzt gehen wir mal schön der Reihe nach. Vers 1 kommt vor Vers 2 und so weiter. Was das mit den Göttern auf sich hat. Und da folgende Richtlinie, Guideline, Hinweis, Ermahnung, Warnung. Wenn ich mich zu sehr mit diesen Bibelstellen befasse, in denen es um die unsichtbare Welt geht, oder ich muss so anfangen, ist gut, sich damit zu befassen, einfach mit einem Bibelstudium, sich da reinfräsen, so ein bisschen mehr Gespür dafür kriegen, dafür steht es ja auch in der Bibel. Aber wenn ich mich zu sehr damit befasse, dann begebe ich mich in die Gefahr, dass ich irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe, dass ich dann nur noch damit beschäftigt bin, die Götter, sind es jetzt Engel oder Dämonen oder noch was anderes und dann gibt es die Querstelle und dann gibt es das und so weiter und so weiter. Dann betrachte ich das wie so ein externer Kritiker. Ja, also das Schauspielstück hat mir gefallen oder Leverkusen hat gestern nicht so gut gespielt, kann ich leicht sagen, ich war ja nicht auf dem Platz. Ne? Solche Sachen. Dann begebe ich mich in die Gefahr, dass ich übersehe, die Bibel ist für mich geschrieben. Wo betrifft das mich persönlich? Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Das so als Einleitung. Noch dazu einmal mehr, weil es mir echt wichtig ist, rein quantitativ, wie gesagt. Hier auch dafür ist der Psalm sehr, sehr gut. 8 Verse, 1,5 Verse, die sich mit der Frage von Göttern befassen, aber der Schwerpunkt liegt ganz woanders. Gott steht auf, Vers 1, Gott steht auf inmitten der Götter in ihrer Versammlung und so weiter und so weiter. Da steht in der Tat Götter, Elohim. Mehrzahl von Gott. Und sehr viele, sehr schlaue Leute und auch sehr gläubige Leute haben sich da natürlich Gedanken drüber gemacht. Ich habe jede Menge Kommentarstellen gelesen in der Vorbereitung und habe so drei Meinungsbildungen so rauskristallisieren können. Das ist die erste Meinung, die sagt, gemeint damit sind mit diesen Göttern, sind irdische Herrscher, sind Richter, sind Autoritätspersonen, da spricht einiges dafür, weil in der damaligen antiken Welt der Richter, der Prophet, siehe den Propheten Samuel, das ging ineinander über, das konnte man nicht so richtig trennen, so wie heute eben hast du einen Bundeskanzler und dann hast du dann den Präsidenten des katholischen Zentralverbandes, heißt es irgendwie anders, mir fällt der richtige Name nicht ein, also diese Trennung gab es nicht, sondern das ging ineinander über. Von daher kann man das durchaus so sehen, dass damit irdische Herrscher gemeint sind. Eine weitere Ansicht, das ist wohl die Mehrheit der Kommentatoren, was ich so gelesen habe, die sagen, neuer Wortlaut Elohim, gemeint sind in der Tat himmlische Wesen, weil es halt da drin steht. Aber, das sieht man dann im weiteren Verlauf dieses Psalmes, die sind mit Gott alles andere als auf Augenhöhe. Deutlich, deutlich drunter. Und dann gibt es noch eine dritte Ansicht, die sagt, gemeint sind damit du und ich. Diese Ansicht kann sich stützen auf Jesus selber im Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 34. Setting da, Jesus hat mal wieder eine konfrontative Auseinandersetzung, eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern wegen irgendwas. Und er adressiert dann die Pharisäer, ich zitiere, heißt es nicht in eurem Gesetz? Und jetzt zitiert Jesus diesen Psalm 82, Vers 6. Heißt es nicht in eurem Gesetz? Doppelpunkt. Ich habe zu euch gesagt, ihr seid Götter. Zitat Ende. Das sagt Jesus. Menschen als Götter ist auch, kann man auch so stehen lassen, weil der Mensch ist geschaffen als Ebenbild Gottes. Diese drei Gruppen von Meinungen, ich finde, das haben wir häufig in der Bibel, wenn man da unterschiedlicher Auffassung, Auslegung sein kann. Irgendwie läuft es dann alles wieder aufs selbe raus. Hier für mich ganz eindeutig auch. Letztlich egal, was man damit genau meint, weil es ist irgendwie, sind alle, es passt auf alles. Es passt auf die irdischen Herrscher, es passt auf himmlische Wesen und es passt auch auf du, auf dich und mich. Gehen wir weiter. Dann heißt es hier, Gott steht auf inmitten der Götter. Elohim, haben wir es gerade angeschaut, in ihrer Versammlung. Das Verb lassen wir es weg. Das Wort Versammlung im Original ist nicht gemeint so als so Rat, also wo man dann so, was heißt, ich frage dich um Rat, hey, was meinst denn du, soll ich jetzt links oder rechts fahren oder irgend sowas, sondern Versammlung, da kommen Leute zusammen. That's it. Und wir haben auch hier im weiteren Text von Psalm 82, wenn du dir das anschaust, dann kommt diese Anklage von Gott, also von dem Gott, da gibt's keine Diskussion, das ist nicht, ja, also du musst mich jetzt überzeugen oder da gibt es kein Disput, keine Widerrede. Das ist, da gibt es ein Statement von Gott, Punkt. Also wo klar ist, wo hier der Hammer hängt, nämlich bei Gott. Selbst wenn man sagen wollte, das sind Elohim, das sind göttliche Wesen, die sind weit, weit unterhalb von Gott selber und Gott weist sie auch sehr, sehr zurecht. Also das ist schon Senkelstellen auf gut Deutsch. Er hat ihnen eine Aufgabe gegeben, nämlich sie sollen sich um die Witwen, um die Waisen etc. kümmern und sie sind dieser Aufgabe nicht gerecht geworden, sondern sind korrupt gewesen. Und da bin ich bei dem Punkt, den dieser Psalm als Schwerpunkt hat. Eben nicht die Frage, wer ist denn das Elohim und so weiter, sondern Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit, da müssen wir auch umdenken, umlernen, dazulernen, gerade hier als Westler. Wenn wir so hören, Gericht und Richter oder dann biblisch jüngstes Gericht, oh weia, das haben wir gleich, hoffentlich hat keiner gesehen, dass ich gestern in der Halteverbotszone geparkt habe oder ich habe die Steuern geklemmt oder irgendwas. Hoffentlich hat es keiner gemerkt und die Strafe wird hoffentlich nicht so hoch ausfallen oder ich komme überhaupt irgendwie raus. Gerechtigkeit, wenn das Wort in der Bibel auftaucht, in beiden, Alten und Neues Testament, meint was völlig anderes. Das könnten wir am ehesten heutzutage als soziale Gerechtigkeit verstehen, nämlich Recht verschaffen oder Rechte verschaffen, so wäre heute wohl die Diktion eher für die Marginalisierten der Gesellschaft, für die Randgruppen. In der Bibel heißt es dann sehr, ja, boah, die Wehrlosen, die Waisen, die Witwen, die Kranken, Ausländer, Frauen, die keine Rechte haben. Und ich zitiere nochmal hier aus dem Psalm, da steht oder sagt Gott in dieser Versammlung der Götter, wie lange noch verhelft den Wehrlosen und Waisen zu ihrem Recht, behandelt die Armen und Bedürftigen, wie es ihnen zusteht, reißt sie aus den Klauen ihrer Unterdrücker. Das ist jetzt keine nüchterne Aussage. Nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalls bin ich zu der Auffassung gekommen, das, Punkt, Punkt, Punkt. Sowieso, was weiß ich, ein Baubescheid, dann, der bei dir reinflattert, halt aussieht. Oder ein Strafticket für falsches Parken. Das ist ein flammendes Plädoyer. Das ist kein Gott, der sagt, finde ich es nicht so cool, dass dir nicht so gut geht. Schau mal, was wir da so machen können. Hat einer eine Idee? Sondern dem zerreißt es das Herz. Das steht da drin. Und da habe ich so bei der Vorbereitung einmal mehr, weil sich das zieht sich durch, von vorn bis hinten durch die ganze Bibel. Dieser Fokus, den Gott, den Jesus hat auf den Armen, auf den Witwen, auf den Waisen, wie es dann sehr häufig umschrieben wird. Das steht dermaßen im Mittelpunkt. Und da habe ich dann verstanden, als jemand, der weder arm ist, noch Witwe, noch Waise und so weiter, also angefangen zu verstehen, wieso diese biblische Botschaft über die Jahrhunderte hinweg für Leute so attraktiv war, die am Rand der Gesellschaft standen und stehen. Sklaven, Frauen, sagte ich schon, Witwen, Waisen, Leute, die sich nicht selber ernähren können, die sich nicht wehren können und so weiter. Wenn einer aus diesen Personengruppen, wenn dem die Botschaft Jesu gebracht wurde, konnten ja meistens sich selber lesen, sondern haben irgendwo was aufgeschnappt und dann, da ist einer, der mich versteht, der meine Situation kennt. Ich kann es nur versuchen nachzuvollziehen, als bin ich Weißer, bin Mann, wirtschaftlich solide, passt doch. Ne? Ich muss mich da reinarbeiten, glücklicherweise irdisch gesagt, aber das ist, was wir verstehen müssen und was der Schwerpunkt dieses Psalmes ist und von ganz, ganz vielen anderen Stellen in der Bibel auch. Und das, was ich gerade gelesen habe, behandelt die Armen und Bedürftigen, wie es ihnen zusteht, verhelft den Wehrlosen und Weisen zu ihrem Recht. Jesus greift das auf im Neuen Testament, Matthäus 25, das ist eine heftige Stelle, das ist das Weltgericht, überschreibt das die Luther-Übersetzung. Am Ende der Zeiten, wenn Jesus zurückkommt und dann stehen alle Menschen der Welt vor ihm und er teilt sie, wie ein Hirte teilt die Ziege und die Schafe. Die einen haben dem Armen geholfen, die Schafe haben ihn gekleidet, wo er nackt war, haben ihn gesättigt, wo er hungrig war, haben ihm ja ein Lager gegeben, wo er obdachlos war, und die anderen, die das nicht gemacht haben. Das ist eine harte Stelle. Und da heißt es, siehst du hier auf der Folie, das ist ein Ausschnitt daraus, sagt Jesus, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Brüder und Schwestern von Jesus sind die Geringen. Jesus identifiziert sich mit den Armen. Das ist, Titel dieser Predigt, seine Familie. Das ist seine Familie. Das liegt schon im Magen. Und wenn ich mich jetzt nur damit befassen würde, welche Art sind denn diese Götterwesen da, dann gehe ich an der Bedeutung von Psalm 82 vorbei. Ich tappe in eine super geistliche Falle. Wenn wir hier aufhören würden, es wäre ein flauen Gefühl, also ich würde mit einem flauen Gefühl aufhören, aber wir hören hier nicht auf, Gott sei Dank, sondern es geht weiter. Es geht der Bibel, es geht Gott, es geht Jesus nicht nur um die Ungerechtigkeit eines Systems. Ja, da müsste man doch mal. Wenn ich zu Hause sage, man müsste mal den Müll runterbringen, was meine ich? Ich natürlich nicht, soll halt jemand anders machen. Ne? So. Es geht nicht nur um die Ungerechtigkeit eines Systems, sondern deine und meine individuelle Ungerechtigkeit. Wir sind alle Sünder. Zwei kleine Zitate aus dem Römerbrief, Paulus im Neuen Testament. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie für Gott haben sollten. Oder aus Psalm 19, wer kann erkennen die verborgenen Sünden? Verborgene Sünden, das sind unsichtbare Sünden. Invisible, die sieht man nicht. Entweder, weil ich sie verstecke, soll ja keiner wissen, was ich in meiner Wohnung treibe. Also ich glaube dir ja da nicht reinzuschauen. Oder, dann bis dahin kann ich sagen, dann sehe ich, dann check ich es wenigstens. Du siehst es nicht, ich habe eine schöne Fassade, du siehst es nicht. Oder noch schlimmer, ich kriege meine Sünden selber gar nicht mehr mit, weil ich so eingefahren da drin, dass ich es gar nicht mehr merke. Ich habe schon seit 823 Jahren meine Steuererklärung falsch abgegeben. Ich kriege das gar nicht mehr mit, dass ich die Steuer klemme, als Beispiel. Und ich lüge ununterbrochen, kriege ich gar nicht mehr mit, wenn ich es nicht sehen will, weil ich es nicht sehen kann oder nicht sehen will, wie auch immer, verborgene Sünden, invisible, unsichtbar, hat aber Auswirkungen in die sichtbare Welt auch hinein. Unsichtbar. Auch hier nur ein kurzes Beispiel, wie verstrickt wir eigentlich sind in diese verfehlte Welt. Die Klamotten, die ich heute anhab, die Klamotten, die du heute anhast, weißt du, weiß ich, ob da nicht eine Näherin aus Bangladesch dieses Hemd hier gemacht hat für einen Hungerlohn? Ich kann natürlich nachschauen, was steht im Label drin, da steht nichts von Bangladesch drin. Was mit den Knöpfen, was ist mit den Rohtextilien, bevor sie zugeschnitten sind? Natürlich ist mir das wichtig, dass die einen Mindestlohn kriegen. Und dann lasse ich mir auch zeigen, irgendein Formular, wo das dann Lieferkettengesetz, wo das dann draufsteht. Weiß ich, dass das stimmt oder hat da nur einer die richtigen Häkchen an den richtigen Stellen gemacht? Ich müsste ja hinfahren. Kann ich nicht. Kaufe ich es dann nicht? Oder kaufe ich es bewusst, weil ich sage, dann kriegen sie wenigstens überhaupt irgendein Geld und sind nicht arbeitslos. Einfach um als Beispiel, wir kommen aus dieser Nummer nicht raus, dass ich sage, ja, das hat mit mir nichts zu tun, sondern wir alle sind Teil dieser sündhaften Welt. Es ist nicht nur eine systemische Frage, das ist auch was ganz, ganz Individuelles. So, und wenn ich mich dann aufmache und sage, okay, habe ich verstanden, Psalm 82, findet Gott nicht cool, ich helfe jetzt den Witwen und Waisen, den Armen. Dann mache ich nach einem Tag die Grätsche und du vielleicht nach 4 oder nach 7 Tagen oder so, aber wir machen alle die Grätsche, weil es keiner auf die Reihe kriegt. Wir haben später unten, also es gibt Essen unten, Mittagessen und dann kommen auch die Street People, so nennen wir das, also Leute, die auf der Straße wohnen, die essen dann auch da. Das letzte Mal, als sie da waren, weiß ich nicht, 3 Wochen oder so, war ich auch hier und dann waren die da unten und ich stand dann irgendwo so am Rand. Ich war völlig verkrampft, weil ich habe keinen Zugang zu denen. Kann man ja lernen, ich habe es noch nicht gelernt und ich war heilfroh, dass wir hier im ICF einige Leute haben, die dann völlig entspannt mit denen geplaudert haben, so wie es eigentlich sein soll. Ich krieg's zumindest noch nicht auf die Reihe. Das würde ich nicht schaffen. Aber was ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin und das, was du auch wissen kannst, ein Kind Gottes zu sein, dann mach mal halt das, was wir zunächst können, diese Circle of Influence, dass ich sagen kann, weil ich fange halt da an, bei meinen Nächsten, bei meiner Umgebung. Und dieses Wissen darum, dass ich ein Kind Gottes bin. Und jetzt kommen wir wieder zum Anfang, zu dieser irdischen Familie von Gott. Schauen wir uns nochmal an, Galater Kapitel 4, Vers 7. Weil ihr nun seine Kinder seid, also Gottes Kinder, schenkt er euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Mal nur bis dahin. Ich habe es dann dahinter, ja, siehst du es hier auch, aber Papa. Das Wort aber, aramäisch, die Sprache, die Verkehrssprache, die Jesus auch gebraucht hat, heißt wirklich Papa oder auf gut Fränkisch Baba. Vielleicht noch so Sabber, Keks, Schnuller, sowas. Das ist das Wort aber. Das ist hochgradig intim. So redst du mit deinem Daddy, mit deinem Papa, Mama, kuscheln. Ich habe Aua, ich habe Hunger, was? Das ist kein Diskurs über irgendwas. Das ist Papa, ich brauche dich jetzt, deinen starken Arm, ich will es kuscheln, Mama, ich will, ja, so kann ich ein Eis haben. Dieses Niveau ist das. Ist das nicht schön? Das heißt Kind Gottes sein. Da steht auch noch, ihr seid Erben. Kind Gottes, der wird nicht rausgeschmissen. Das ist nicht wie der Gottesversammlung, hey, du hast versagt, raus, sondern du bist mein Kind. Du gehörst hierher. Ist das nicht schön? Und wie kommt es? Dadurch, dass, ja klar, Jesus Christus für dich, für mich gestorben ist. Jesus hat den Schuldbrief getilgt, so, du hast versagt, du hast dich mit den Street People nicht unterhalten. Jesus hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns, gegen dich, gegen mich war. Und er hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Das steht in Kolosser Kapitel 2, Vers 14. Gott hat sich so sehr mit den Armen, mit den Witwen, mit den Waisen, mit den Unterdrückten, mit den Wehrlosen identifiziert. Das sind meine Brüder und Schwestern, sagt er. Er ist für die ans Kreuz gegangen. Er ist für alle ans Kreuz gegangen, weil wir alle Dreck am Stecken haben. das Schöne ist, in dieser Familie Gottes, da können wir untereinander Liebe üben. Das wäre die nächste Folie von Jesus im Johannesevangelium 13, 34. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Genauso wie verborgene Sünden, was Unsichtbares sind. Du kriegst es nicht mit, ich krieg's vielleicht selber nicht mit, weil ich das ausblende. Aber das hat Auswirkungen in die sichtbare Welt. Genauso ist Liebe zunächst einmal etwas Unsichtbares, hat aber Auswirkungen. Als ich mich bekehrt habe, ich war so Mitte, Ende 20, Student, war in einer Studentengruppe, da waren 20 Leute vielleicht, viel zu wenig Mädels. Also nicht, dass ich damals auf der Suche war, Single, aber ich war eigentlich nicht auf der Suche, weil nur schade, ein paar mehr Mädels wäre irgendwie schöner gewesen. Aber gut, gab es halt nicht, okay. Und dann traf man sich so einmal die Woche, da gab es dann so einen komischen Früchtetee und dann, jetzt bin ich selber Musiker, dann wurde dann auf einer Klampfe irgendein Lied gespielt, das war musikalisch, war da noch viel Luft nach oben. Und dann hat irgendeiner irgendwas erzählt aus der Bibel, wahrscheinlich von Jesaja, und ich wusste, spielt der jetzt, keine Ahnung, bei Bayern München, kenne ich nicht und weiß ich nicht. Und ich bin immer wieder hingegangen. Die hatten was. Die Art, wie die mit der dann umgegangen sind. Ich habe keinen Plan, Bibel und ja, gibt es, habe ich mal gehört. Null Plan, wie die miteinander umgehen. Und es gab auch keine Frauen, die will ich auch noch mal kennenlernen oder so. Einfach Jungs wie ich so. Wie die miteinander umgegangen sind. Da waren keine Hahnenkämpfe da. Da war kein Mobbing da, kein schlechtes Reden hinter dem Rücken. Auch nach der vierten Runde nicht. Da war eine Wertschätzung da, ein Respekt voreinander. Die haben mir zugehört oder man hat sich zugehört und dann irgendwie haben wir gebetet, da sollen sie doch, mir doch egal. Und ich bin da immer wieder hingegangen. Das ist Liebe. Das ist nicht sichtbar und es ist irre greifbar. Das ist das Schöne hier, dieses ICF. Wir übersetzen es auch ganz gern mal mit in Christus Familie. Und wenn wir das hier leben und wenn wir das so gut wie es können mit Street People, also mit anderen leben, aber zunächst einmal hier unter uns, mit Respekt, mit Wertschätzung, mit Liebe letztlich, das ist viel mehr als nur Respekt und so. Aber da geht's los, wo dann Leute kommen und sagen, hey, das finde ich irgendwie cool. Ob der es hier die Predigt so richtig versteht oder den Worship mag, das ist dann mehr als zweitrangig. Und das geht aber nur dadurch, weil wir wissen können, wir sind Kinder Gottes. Und du kannst Kind Gottes werden, wenn du sagst, ja, Jesus, ich brauche dich. Du bist auch für meine Schuld ans Kreuz gegangen. Und das will ich auch kennenlernen. Und aufhören wollen wir diese Predigt über den Psalm 82, so eher so ein bisschen unbekannt in der Bibel, mit einer Stelle, die ganz, ganz, ganz bekannt ist, nämlich mit dem Vater unser. Können wir beten, weil auch das vorher noch, Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch ihn gehören wir zur Familie Gottes. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 30. Nimm das mit, Christus ist deine Gerechtigkeit. Er hat deinen Schuldbrief getilgt. Und das im Vater unser haben wir das auch wieder drin, oder wollen wir es den Sack zumachen? Invisible, so diese Schnittstellen, diese zwei Kreise, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und weil das dann den Worship jetzt wieder weitermachen, ganz am Anfang, dann die Predigt, jetzt wieder Lieder und dann am Schluss das, was der Jonas dann erzählen wird, die Ankündigungen, das gehört genauso mit dazu, weil das ist Leben der Gemeinde Gottes. Steh doch auf. Wenn du magst, steh auf. Wir werden es nicht beten, wir kennen es alle, kennen wir alle auswendig, Vater unser, nur die ersten zwei, drei Zeilen lesen und kurz was dazu sagen. Muss vielleicht auch ein bisschen da noch ein Gespür zu kriegen, wie viel da drin ist von Himmel und Erde. Es geht los mit Vater unser im Himmel. Im Himmel. Nicht auf Erden, sondern im Himmel. In der unsichtbaren Welt. Geheiligt werde dein Name. Weiter. Dein Reich komme. Ein Reich, das haben wir gerade im Psalm 82 gesehen, in dem soziale Gerechtigkeit herrschen soll. In dem es keine Wehrlosen mehr gibt, sondern keine Wehrlosen mehr gibt, keine Leute, die verfolgt werden. Dein Wille geschehe, der Wille eines Gottes, auch Psalm 82, dem es das Herz zerreißt, bei Verfolgung, bei Unterdrückung, bei Ungerechtigkeit. wie im Himmel, so auf Erden. Himmel und Erde kommen hier zusammen in einem Gebet, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Abschließend damit, anstelle eines Gebetes hier, nochmal diese Stelle aus 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30, das spreche ich dir zu. Christus ist deine Gerechtigkeit. Durch ihn gehörst du zur Familie Gottes. Amen.